Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Premierminister Wladimír Špidla hat heute in London Gespräche mit seinem britischen Amtskollegen Tony Blair geführt. Hauptthemen der Gespräche waren die EU-Erweiterung, die Irak-Frage, der Kauf von Jagdflugzeugen der Marke Gripen, die tschechische Emigration nach Großbritannien und die NATO. Spieler betonte die Notwendigkeit, dass der Vertrag über den EU-Beitritt Tschechiens ausgeglichen und gerecht sein müsse. Ausgewogenheit fordert der Premier auch in dem Bereich, über den jetzt am häufigsten gesprochen wird, und zwar über die Unterstützung der Landwirte innerhalb der Europäischen Union. Was den Irak betrifft, hält Spindler es für erforderlich, nicht ohne Vermittlung der UNO vorzugehen. Neben dem Treffen mit Tony Blair stehen Gespräche mit weiteren Regierungsmitgliedern sowie mit dem Außenminister des Schattenkabinetts Michael Antrim auf dem Programm. Großbritannien gilt als entschiedener Befürworter einer Erweiterung der Europäischen Union im Jahre 2004. Der Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses, Lubomír Zaorálek, beginnt heute einen zweiten Besuch in der Slowakei. Am Nachmittag wird er mit seinem slowakischen Amtskollegen Pavel Hruschowski sowie mit Außenminister Eduard Kukan zusammentreffen. Am Mittwoch stehen Gespräche mit Präsident Rudolf Schuster, Premierminister Mikuláš Zurinda sowie dem Bratislava Oberbürgermeister Josef Moravčík auf dem Programm. Gesprächsthemen werden neben den bilateralen Beziehungen voraussichtlich die EU-Erweiterung sowie die Nordatlantische Allianz sein. Es handelt sich um die erste Auslandsreise Zaoráleks seit seiner Wahl zum Abgeordnetenchef im Sommer. Gleichwohl ist Zaorálek der erste tschechische Spitzenpolitiker, der nach den slowakischen Parlamentswahlen im September die Slowakei besucht. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda wird heute in Den Haag mit seinem niederländischen Amtskollegen Jaap de Hoop Scheffer zusammentreffen. Thema der Gespräche werden die abschließenden Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sein. Der Außenminister besucht die Niederlande einige Tage, nachdem sich die Europäische Union auf die Form der Finanzierung der um 10 Beitrittskandidaten erweiterten Europäischen Union einschließlich der Tschechischen Republik geeinigt hatte. Die Führung der Christdemokraten KDU-CSL sowie der Freiheitsunion Demokratischen Union USDEU berät heute über eine Strategie für die zweite Runde der Senatswahlen an diesem Freitag und Samstag. Insbesondere wird es um die Frage gehen, welche Partei in Wahlkreisen unterstützt werden soll, wo beide genannten Parteien keine eigenen Kandidaten stellen. Soweit die Meldungen. Durch unser weiteres Programm begleitet Sie nun Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Im tagesaktuellen Beitragsblock von Radio Prag, meine Damen und Herren, erwarten Sie heute die folgenden Themen. Tschechien hat am Wochenende gewählt. Wir informieren Sie über Besonderheiten der ersten Runde der Wahlen zur oberen Parlamentskammer. In Kopenhagen hat die Europäische Union am Montag die letzte Verhandlungsphase mit den Beitrittskandidaten, darunter auch Tschechien, eingeleitet. Präsident Václav Havel hat am tschechischen Nationalfeiertag 77 Personen für besondere Verdienste ausgezeichnet. Außerdem bringen wir Reaktionen der tschechischen Presse auf das Ende des Moskauer Geiseldramas. Am Freitag und Samstag fand in der Tschechischen Republik die erste Runde der diesjährigen Senatswahlen statt, in denen genau ein Drittel der dortigen Mandate neu vergeben werden. Gewissheit über die neue Zusammensetzung der oberen tschechischen Parlamentskammer gibt es einstweilen noch nicht. Die wird Anfang November erst der zweite Wahlgang bringen. Über die Besonderheiten des ersten Wahlganges informiert sie nun Gerald Schubert.
Nach den Parlamentswahlen im Juni werden dieser Tage die Karten im politischen Spiel Tschechiens erneut gemischt. Diesmal sind es die Volksvertreter der zweiten Parlamentskammer, des Senates also, über die abgestimmt wird. Oder genau genommen nur ein Drittel von ihnen. Denn von den 81 Mandaten des Oberhauses werden jeweils im Zweijahresrhythmus stets 27 neu vergeben. Vergangenen Freitag und Samstag also gingen jene Senatswahlen in die erste Runde. Ein endgültiges Ergebnis aber wird erst die zweite Runde bringen, die zeitgleich mit den ebenfalls anstehenden Kommunalwahlen am 1. und 2. November stattfinden wird. Der Wahlmodus sieht nämlich vor, dass aus den 27 Wahlbezirken, in denen abgestimmt wird, nur diejenigen Kandidaten direkt in den Senat einziehen, die dort bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen. In allen anderen Wahlkreisen kommt es eben, eine Woche später, zur Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidaten. Genau dieser Abstimmungsmodus ist es nun, der eines der bemerkenswertesten Ergebnisse mit sich bringt, über die bereits jetzt Gewissheit besteht. Den direkten Einzug in den Senat schaffte nämlich überhaupt nur ein einziger der Wahlwerber. Es handelt sich dabei um Wladimir Zhelezny, den Direktor des reichweitenstarken Privatfernsehsenders TV Nova. Zhelezny kandidierte zwar als Unabhängiger, war aber mehr oder weniger offen von der ODS, der Demokratischen Bürgerpartei, von Ex-Premier Václav Klaus unterstützt worden. Dies äußerte sich nicht zuletzt darin, dass die ODS in Zhelezny's Wahlbezirk, dem südmährischen Landkreis Znojmo-Znaim, gar auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichtet hatte. Über Zhelezny's Kandidatur gab es natürlich bereits im Vorfeld einige Diskussionen, die sich unter anderem mit dessen Wahlkampf befassten und mit der Frage, ob Zhelezny seine mediale Vormachtstellung in diesem Zusammenhang missbrauche. Der wichtigste Aspekt, der aber nun nach seiner Wahl vermehrt diskutiert werden wird, hat mit der parlamentarischen Immunität zu tun, die der TV-Direktor nun erhält. Zhelezny wird nämlich gleich in mehreren Fällen strafrechtlich verfolgt, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Gläubigerschädigung. Nach dem Bruch mit einer ehemaligen Investorenfirma, der schließlich in einem internationalen Verfahren nicht weniger als 27 Millionen Dollar zugeschrieben wurden, die Zhelezny ihr schulde, hat die gerichtliche Verfolgung des TV-Direktors längst auch internationales Format erreicht. Die Bedeutung der Immunität im Zusammenhang mit seinem Wahlerfolg wollte Zhelezny allerdings nicht kommentieren. Das ist eine Frage für Juristen und die interessiert mich am allerwenigsten, so Zhelezny. Tatsächlich sind sich auch die Experten einstweilen nicht einig, ob eine Strafverfolgung Zhelezny's damit automatisch ausgeschlossen sei. Manche meinen, dass nur der Senat selbst nun seine Immunität aufheben könne, andere sagen, dass jene für bereits laufende Verfahren nicht zum Tragen komme. Der Ausgang der zweiten Runde der Senatswahlen am kommenden Wochenende könnte also auch für Zhelezny nochmals spannend werden. Allgemeinere Bedeutung wird die neue Zusammensetzung des Senats aber für die im Januar anstehenden Präsidentenwahlen haben, denn der tschechische Präsident wird von beiden Kammern des Parlaments gewählt. Und wenn die gegenwärtige Regierungskoalition im Senat ihre Mehrheit verlieren sollte, dann könnte im Rennen um den Nachfolger von Václav Havel ein Patt zwischen Regierung und Opposition eintreten. Ob es jedoch soweit kommt, das wird tatsächlich erst am nächsten Wochenende feststehen.
Die Europäische Union hat am Montag in Kopenhagen die letzte Phase der Aufnahmeverhandlungen mit 10 Beitrittskandidaten eingeleitet. Nach dem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs aus allen betroffenen Staaten in Kopenhagen sagte der dänische Regierungschef und amtierende EU-Ratspräsident Rasmussen, er glaube fest an einen erfolgreichen Abschluss bis zum Kopenhagener EU-Gipfel Mitte Dezember. Die 10 Länder sollen dann am 1. Januar 2004 endgültig als neue Mitglieder aufgenommen werden. Der tschechische Premier Wladimír Špidla zeigte sich nach dem Kopenhagener Treffen optimistisch, dass die Beitrittsverhandlungen mit der EU noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Die am Freitag auf dem EU-Summit in Brüssel beschlossene Finanzierung der Erweiterung biete dafür eine gute Grundlage, so Špidla. Ein großer Erfolg der europäischen Position ist die nochmals bestätigte Bekräftigung, dass kein Land nach dem Beitritt schlechter dastehen wird als vorher. Für uns geht daraus klar hervor, dass wir besser dastehen werden. Zweitens, im Bereich der Landwirtschaft ist unsere Position klar. Die Situation muss so sein, dass unser Land fair konkurrieren kann. Dennoch, so räumte Špidla ein, betrachte er den am Freitag erzielten Kompromiss der Europäischen Union zur Finanzierung der Erweiterung nicht als abgeschlossene Angelegenheit. Die Tschechische Republik vertrete im Vergleich zu den meisten anderen Beitrittskandidaten härtere Verhandlungspositionen und werde mit Brüssel noch ernsthaft über die Beitrittsbedingungen verhandeln. "77 Persönlichkeiten haben am Montagabend anlässlich des tschechischen Nationalfeiertages hohe staatliche Orden und Medaillen aus den Händen des Staatsoberhaupts entgegengenommen. Für Präsident Václav Havel, dessen Amtsperiode Anfang kommenden Jahres zu Ende geht, handelt es sich um eine der letzten Gelegenheiten, die Auszeichnungen zu verleihen. Mehr davon von Markéta Maurova.
Etwa 600 Gäste hatten sich am Montag im Vladislav-Saal der Prager Burg zu dem Festakt versammelt. Die höchste staatliche Auszeichnung, der Orden des Weißen Löwen, wurde an 2 Persönlichkeiten verliehen. Otto Stehlík, der nach dem Februar 1948 im antikommunistischen Widerstand tätig war, sowie an den Widerstandskämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg Generalmajor Josef Duda. Der Letztgenannte wurde posthum geehrt. Die Heldenmedaillen waren vor allem für Polizisten und Feuerwehrleute bestimmt, die sich während der Überschwemmungen im August dieses Jahres an Rettungsarbeiten beteiligten. Unter den weiteren Geehrten befinden sich die höchsten Repräsentanten der katholischen, evangelischen und jüdischen Kirche im Lande, Vertreter aus Kultur und Wissenschaft sowie aus weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens. Präsident Havel zeichnete unter anderem auch 16 Signatare der Charta 77 sowie einige seiner Mitarbeiter aus der Zeit nach 1989 aus. Die Hochwasserkatastrophe vom Sommer, bei der viele Menschen ihre Häuser verloren haben, veranlasste Václav Havel dazu, seine feierliche Rede dem Thema Heimat zu widmen.
Žádný z nás nezná například osobně všechny občany České republiky.
Keiner von uns kennt persönlich zum Beispiel alle Bürger der Tschechischen Republik oder alle, die dort ihre neue Heimat gefunden haben. Trotzdem sind diese der Mehrheit von uns näher als Bürger anderer Staaten. Der Grund dafür ist klar. Wir teilen eine gemeinsame Geschichte, wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben eine gemeinsame Kultur, gemeinsame Traditionen, gemeinsame Zentren der geistigen Selbstreflexion. Der Präsident verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung des bevorstehenden NATO-Gipfels in Prag.
Pořádat první takovéto setkání za bývalou železnou oponou, stejně jako náš...
Die Möglichkeit, das erste Treffen dieser Art hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang zu veranstalten, ebenso wie unser sich nähernder EU-Beitritt, der, wie ich fest glaube, eine breite Zustimmung unserer Bürger gewinnt, belegen, dass wir auch die breitere Welt als unsere Heimat akzeptieren, mit allem Gut und Böse, was daraus folgt. Dies beginnt die Welt jetzt zur Kenntnis zu nehmen.
Co z toho vyplývá, ale že se to začíná o nás i obecně vědět.
Geiseldrama war am Dienstag in den Kommentarspalten der tschechischen Presse eines der beherrschenden Themen. Nachdem die Zeitungen am Sonntag sowie am Montag aufgrund des tschechischen Nationalfeiertages nicht erschienen waren, hatten die Kommentatoren am Dienstag erstmals die Möglichkeit, den Ausgang der Geiselnahme zu beurteilen. Putin schadet das Fiasko nicht, meint die Zeitung Hospodarské noviny und führt aus, Wladimir Putin ist für westliche Politiker und für die Mehrheit der Russen ein Held. Sicherlich werden ihm alle die verfuschte sogenannte Rettungsaktion im Moskauer Musicaltheater verzeihen. Jeder vernünftige Mensch muss bei einer solchen Operation mit unschuldigen Opfern rechnen. Die Durchführung und das Ergebnis der Geiselbefreiung haben jedoch die schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Die Haltung russischer Generale und Spitzenpolitiker bestätigt, dass das menschliche Leben für die russische Führung immer noch einen geringen Wert haben. Allerdings, so bemerkt der Kommentator bitter, habe Putin die hervorragende Gabe, sich unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus aus allem herauszureden. Und so würden die Medien bereits in wenigen Tagen Tschetschenien wieder vergessen haben, glaubt Hospodarské noviny. In einem Meinungsforum der Zeitung Lidové noviny zum Thema findet sich unter anderem folgende optimistischere Bewertung des russischen Vorgehens. Zitat: Die Frage, ob die Geiselbefreiung ein Erfolg oder ein Misserfolg war, kommt auf den Standpunkt an. Ähnlich wie in dem alten Beispiel von dem halbvollen oder halbleeren Glas. Auch wenn die 15% getöteter Geiseln für manch einen ein unannehmbar hoher Anteil ist, angesichts der durchaus realen Todesdrohung für alle und angesichts dessen, was hätte passieren können, sind diese 15% aber umgekehrt ein großer Erfolg. Sie hörten einen Auszug aus Lidové noviny. Es sieht fast wie ein typisch russischer Sieg aus. Die Feinde wurden geschlagen, zahlreiche Menschen aus den eigenen Reihen ebenfalls, kommentiert die Zeitung Lada Fronta Dnes. Es sei nur schwer anzuerkennen, dass ein Fünfte oder Sechstel der Geiseln umgekommen sei, auch wenn Experten dies als Erfolg werteten, so der Kommentator. In Moskau seien zwei Welten aufeinander gestoßen. Zitat: Die unsrige, normale, in der man nicht auf diese Weise stirbt, und eine andere, in der ein solcher Tod umgekehrt als geplanter Verlust einkalkuliert wird. Mit Blick auf die künftige Entwicklung der Beziehungen zwischen Moskau und Tschetschenien wirft der Autor abschließend die Frage auf, Die 3 Tage in Moskau haben gezeigt, wie tief die Tschetschenen und die russische Regierung während des 8 Jahre dauernden Konfliktes in kalte Brutalität verfallen sind. Ist es nicht Zeit, an eine zivile Lösung zu denken? Soweit Mlada Fronta Dnes und soweit unser kurzer Pressespiegel. Bleibt zu hoffen, dass der gegenwärtig in Kopenhagen stattfindende Tschetschenien-Kongress einen Schritt in diese Richtung bedeutet und die zivile Lösung bald Realität wird. In der nordböhmischen Gemeinde Dolní Olešnice sind vor wenigen Tagen vom örtlichen Friedhof etwa 10 Gräber von Sudetendeutschen entfernt worden. Die Bürgermeisterin des Ortes, die diese Maßnahme angeordnet hatte, musste sich aufgrund dieser Entscheidung deutlicher Kritik stellen. Ein Bericht von Katrin Sliver. Es spricht Gerald Schubert.
Die geplante Umgestaltung des Friedhofsareals habe die Bürgermeisterin des Ortes dazu bewogen, die Entfernung der Grabsteine auf dem örtlichen Friedhof anzuordnen, heißt es von Seiten des Kreisamtes Trutnov-Trautenau, das ein Schritt nach dem Bürger des Ortes Dolní Olešnice gegen das Vorgehen der Bürgermeisterin protestiert hatten. Somit konnte die Zerstörung weiterer Gräber verhindert werden. Der Pressesprecher des Kreisamtes Trutnov fasst die Situation aus Sicht der Bürgermeisterin wie folgt zusammen.
Paní starostka nám uvedla, že se jednalo o náhrobky, ke kterým se nikdo nehlásil.
Die Bürgermeisterin hat uns gegenüber erklärt, dass sich niemand um die Gräber gekümmert hat. Sie habe versucht, sich mit einigen sudetendeutschen Landsmannschaften in Verbindung zu setzen. Auf dem Friedhof ließ sie Schilder aufstellen, auf denen der Hinweis zu lesen war, dass die Grabsteine entfernt würden, falls sich niemand melde, der sich für eben diese Gräber zuständig fühle. Schließlich sind die Gräber dann entfernt worden und befinden sich nun außerhalb des Friedhofsgeländes, aber in dessen unmittelbarer Nähe. Dabei handelt es sich aber nur um einen Teil der Gräber. Mit den verbleibenden Gräbern von Sudetendeutschen wird anders verfahren werden.
Man habe der Bürgermeisterin deutlich gemacht, dass ihre Entscheidung nicht richtig war. Denn, so der Pressesprecher Herr Benesch,
derlei Angelegenheiten müssen mit einem hohen Maß an Pietät gehandhabt werden. Man hätte nach anderen Lösungen suchen müssen. Wir haben mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass im Umgang mit derart heiklen Situationen mehr Sensibilität walten muss. Schließlich geht es hier darum, den inzwischen verstorbenen ehemaligen Mitbürgern gebührenden Respekt zu zollen. Und diese Angelegenheit ist natürlich besonders heikel, weil es sich hier um Gräber von Sudetendeutschen handelt.
Inzwischen haben einige Landsmannschaften ihren Unmut über diesen Vorfall geäußert. Zu erwähnen bleibt, dass der tschechische Fernsehsender CT1 in der vergangenen Woche einen Bericht ausgestrahlt hat, in dem er den Fauxpas besagter Bürgermeisterin ebenfalls deutlich ablehnte. Es bleibt also zu hoffen, dass beim nächsten Mal mit mehr Besonnenheit an derlei Angelegenheiten herangegangen wird.
Endlich ist es wieder soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr Wunsch soll uns Befehl sein. Ab 1. November können Sie jeweils am Freitag neue Folgen unseres Sprachkurses Tschechisch gesagt hören bzw. im Internet verfolgen. Auch diesmal wollen wir in unserem Kurs, der nicht nur Sprache, sondern auch ein bisschen das Leben, Sitten und Bräuche des Landes erklären und näher bringen will, nichts wiederholen und neue Folgen anbieten. Wer keinen Zugang zum Internet hat und die in den letzten Jahren bereits gesendeten Folgen in schriftlicher Form erhalten will, der sollte an Radio Prag schreiben. Radio Prag, Deutsche Redaktion, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2, Tschechische Republik. Schreiben können und sollten Sie auch, wenn Sie Tipps und Anregungen haben. Wenn Sie Themenbereiche vorschlagen möchten, die wir in unserem Kurs behandeln sollen, wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder aber gefallen hat. Die Adresse lautet Radio Prag, Deutsche Redaktion, Vinohradská 12, 12099, Prag 2. Unsere E-Mail-Adresse deutsch@radio.cz. Vergessen Sie es also nicht und schalten Sie am 1. November ein, wenn es wieder heißt Tschechisch gesagt.
Soweit das Tagesecho. Im Anschluss erwartet Sie jetzt Katrin Sliver zum Themenkaleidoskop.
Die Zahl der Menschen, die in der Tschechischen Republik ihr Obdach verloren haben, ist seit dem Jahre 1991 deutlich gestiegen. Lebten zum damaligen Zeitpunkt etwa 4.720 Menschen in sogenannten Notunterkünften, so beläuft sich ihre Zahl nunmehr auf über 44.000. Das ergab zumindest die letzte Volkszählung des Statistischen Amtes aus dem Jahre 2001. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die Arbeit von Organisationen zunimmt, die sich dieser hilfsbedürftigen Menschen annehmen. Eine der ersten Einrichtungen dieser Art, die in der Tschechischen Republik entstanden sind, ist der Bürgerverein Nadeje Hoffnung. Aus einer spontanen Hilfsaktion für Flüchtlinge aus Rumänien, die auf Initiative des Prager Ehepaares Ilja und Vlastimila Hradecký zurückgeht, hat sich im Laufe der letzten 12 Jahre jene Organisation herausgebildet, die sich landesweit hilfsbedürftigen Menschen annimmt. Hierzu zählen Menschen mit geistigen Behinderungen, Jugendliche, die zwar im Alter von 18 Jahren den Heimen, in denen sie ihre Kindheit verbracht haben, entwachsen sind, aber ihren Alltag noch nicht ganz allein bewältigen können. Ebenso wie ältere Menschen, die nicht von ihren Familien versorgt werden. Eine wichtige Stellung in der Arbeit von Nadeje nimmt inzwischen auch die Versorgung von Obdachlosen ein. Jan Kadlec ist stellvertretender Leiter der Prager Vertretung dieser Organisation und er erläutert deren Arbeit.
Die Tätigkeit der Organisation ist in unterschiedliche Hilfsprogramme unterteilt, wovon eines speziell auf die Bedürfnisse obdachloser Mitbürger ausgerichtet ist. Sie umfasst die erste Kontaktaufnahme mit betroffenen Personen auf der Straße, Tageseinrichtungen, in denen diese Menschen etwas zu essen und saubere Kleidung bekommen, sowie Übernachtungsmöglichkeiten auf Zeit. In einer der beiden Prager Tageseinrichtungen wird darüber hinaus die medizinische Versorgung der Obdachlosen gewährleistet, die oft nicht krankenversichert sind oder sich nicht trauen, eine gewöhnliche Arztpraxis aufzusuchen. Langfristiges Ziel von Nadeje ist es, dauerhafte Lösungen für ihre Schützlinge zu finden, was unter anderem bedeutet, dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.
Eine solche Lösung ist das sogenannte Haus für einen würdigen Lebensabend, das am 15. Oktober diesen Jahres feierlich eröffnet wurde. Es bietet Raum für etwa 30 Menschen, die hier ein neues Zuhause gefunden haben. Bei den frisch eingezogenen Bewohnern handelt es sich um Menschen fortgeschrittenen Alters, die ohne festes Dach über dem Kopf lebten und denen hier die Chance gegeben wird, einen würdigen Lebensabend zu verbringen. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und befand sich zum Zeitpunkt, als Nadeje es vom Vorbesitzer der Verwaltung des Prager Stadtbezirks 10 übernahm, in einem desolaten Zustand. Der Organisation ist es gelungen, das baufällige Objekt mit Hilfe von Spenden zu sanieren. Zuschüsse von staatlicher Seite gab es hierfür keine. Die Obdachlosen haben einen eigenen Beitrag geleistet, indem sie bei der Ausführung vieler Arbeiten mit angepackt haben. So ist ein Altersheim entstanden, das einzigartig ist. Auf meine Frage, warum obdachlose Menschen ein spezielles Altersheim brauchen, antwortete Jan Kadlec.
Menschen, die jahrelang ein Leben auf der Straße geführt haben, verfügen über einen anderen Hintergrund, der mit dem normalen Leben der anderen Heimbewohner nicht vereinbar ist. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass die Obdachlosen selbst im Altersheim noch am Rande der jeweiligen Gemeinschaft leben und ausgeschlossen sind. Deshalb hielten wir es für notwendig, eine Einrichtung zu schaffen, die speziell für diese Gruppe gemacht ist, wo Mitarbeiter arbeiten, die diese Menschen verstehen und ihnen das Alter angenehmer gestalten können.
Jan Kadlec nennt die Voraussetzungen, die die neuen Bewohner erfüllen müssen, um hier einen Platz zu bekommen.
Sie müssen entweder Alters- oder Invalidenrente beziehen. Außerdem müssen wir ihre Pflege gewährleisten können, das heißt, der Gesundheitszustand muss einen dauerhaften Aufenthalt bei uns erlauben. Andernfalls versuchen wir, eine andere geeignete Einrichtung für die betreffende Person zu finden. Natürlich bemühen wir uns zunächst um eine Rückführung in den Kreis der Familie. Und erst wenn das nicht gelingt, nehmen wir die betreffende Person auf.
Einer der Bewohner, die bereits in das Obdachlosenheim im Prager Stadtteil Sabihlice eingezogen sind, ist Dr. Jindřich Trilč, ein ehemaliger Universitätsprofessor, der nun seine Eindrücke schildert.
Ein riesiger Vorteil besteht darin, dass hier jeder sein eigenes Zimmer hat. Es leben ganz unterschiedliche Leute in diesem Heim. Das Essen wird von außerhalb angeliefert und es ist gut und reicht immer aus. Jeder, der will, kann sich aber selbst etwas zu essen machen. Ich bin hier unwahrscheinlich zufrieden. Herr Dropper, der Leiter des Hauses, ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Wir sagen, dass er gar kein Licht anmachen muss, wenn es dunkel wird, weil er einen Heiligenschein hat.
Nach der Zeit, die er auf der Straße verbracht hat, wisse er besonders zu schätzen, dass er sich hier wieder fühlen dürfe wie ein Mensch, fügt er hinzu. Bevor er Hilfe bei Nadja suchte, fuhr er nachts immer mit der Straßenbahnlinie 22 quer durch die Stadt, um nicht in der Kälte schlafen zu müssen. Darauf, wie es ihm ohne die Organisation ergangen wäre, entgegnete er, dass er sich das lieber nicht vorstellen möchte. Der Begründer von Nadja, Ilja Hradecký, dank dessen Engagement in den vergangenen 12 Jahren vielen anderen in Not geratenen Menschen in der Tschechischen Republik geholfen werden konnte, gibt eine Prognose für die künftige Arbeit seiner Organisation ab.
Wir bereiten uns darauf vor, dass mit dem Beitritt Tschechiens zur EU und der damit verbundenen Grenzöffnung auch mehr Obdachlose aus dem Ausland hierher kommen werden. Unsere Mitarbeiter werden dann ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern müssen, um sich auch um diese Menschen kümmern zu können.
Da Nadja seit 1994 Mitglied der FEANZA, der Europäischen Vereinigung von Organisationen, die sich um Obdachlose kümmern, ist, wird sie für den erwarteten Zuwachs entsprechend vorbereitet sein. Das war die heutige Ausgabe des Themenkaleidoskops. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Gerald Schubert
und Katrin Sliver.
Und im Namen aller weiteren Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen auch Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní